Arthur Schnitzler, das neue Lied. Ich bin nicht schuld daran, Herr von Breiteneder. Bitte sehr, das kann keiner sagen. Karl Breiteneder hörte diese Worte wie von fern an sein Ohr schlagen und wusste doch ganz genau, dass der, der sie sprach, neben ihm einherging. Ja, er spürte sogar den Weindunst, in den diese Worte gehüllt waren. Aber er erwiderte nichts. Es war ihm unmöglich, sich in Auseinandersetzungen einzulassen. Er war zu müde und zerrüttet von dem furchtbaren Erlebnis dieser Nacht. Und es verlangte ihn nur nach Alleinsein und frischer Luft. Darum war er auch nicht nach Hause gegangen, sondern lieber im Morgenwind die menschenleere Straße weiterspaziert, ins Freie hinaus, den bewaldeten Hügeln entgegen, die drüben aus leichten Mainebeln hervorstiegen. Aber ein Schauer nach dem anderen durchlief ihn von Kopf bis zu den Füßen, und er spürte nichts von der wohligen Frische, die ihn sonst nach durchwachten Nächten in der Frühluft zu durchrieseln pflegte. Er hatte immer das entsetzliche Bild vor Augen, dem er entflohen war. Der Mann neben ihm musste ihn eben erst eingeholt haben. Was wollte denn der von ihm? Warum verteidigte er sich? Und warum gerade vor ihm? Er hatte doch nicht daran gedacht, dem alten Rebbe einen lauten Vorwurf zu machen, wenn er auch sehr gut wusste, dass der die Hauptschuld trug an dem, was geschehen war. Jetzt sah er ihn von der Seite an. Wie schaute der Mensch aus? Der schwarze Gehrock war zerdrückt und fleckig, ein Knopf fehlte, die anderen waren an den Rändern ausgefranst. In einem Knopfloch steckte ein Stängel mit einer abgestorbenen Blüte. Gestern Abend hatte Karl die Blume noch frisch gesehen. Mit dieser selben Nelke geschmückt war der Kapellmeister Rebbe an einem klappernden Pianino gesessen und hatte die Musik zu sämtlichen Produktionen der Gesellschaft Ladenbauer besorgt, wie er es seit bald 30 Jahren tat. Das kleine Wirtshaus war ganz voll gewesen, bis in den Garten hinaus standen die Tische und Stühle, denn heute war, wie es mit schwarzen und roten Buchstaben auf großen gelben Zetteln zu lesen stand, erstes Wiederauftreten des Fräulein Maria Ladenbauer, genannt die Weiße Amsel, nach einer Genesung von schwerem Leiden. Karl atmete tief auf. Es war ganz Licht geworden. Er und der Kapellmeister waren längst nicht mehr die einzigen auf der Straße. Hinter ihnen, auch von Seitenwegen, ja sogar von oben aus dem Walde, ihnen entgegen kamen Spaziergänger. Jetzt erst fiel es Karl ein, dass heute Sonntag war. Er war froh, dass er keinerlei Verpflichtung hatte, in die Stadt zu gehen. Ob zwar ihm ja sein Vater auch diesmal einen versäumten Wochentag nachgesehen hätte, wie er es schon oft getan. Das alte Drechslergeschäft in der Alserstraße ging vorläufig auch ohne ihn. Und der Vater wusste aus Erfahrung, dass sich die Breiteneders bisher noch immer zur rechten Zeit zu einem soliden Lebenswandel entschlossen hatten. Die Geschichte mit Marie Ladenbauer war ihm allerdings nie ganz recht gewesen. »Du kannst ja machen, was du willst«, hat er einmal milde zu Karl gesagt. »Ich bin auch einmal jung gewesen. Aber in den Familien von meinen Mädels habe ich doch nie verkehrt. Da habe ich doch immer zu viel auf mich gehalten.« »Hätte er auf den Vater gehört«, dachte Karl jetzt, »so wäre ihm mancherlei erspart geblieben. Aber er hatte die Marie sehr gern gehabt. Sie war ein gutmütiges Geschöpf, hing an ihm, ohne viel Worte zu machen. Und wenn sie Arm in Arm mit ihm spazieren ging, hätte sie keine für eine gehalten, die schon so manches erlebt hatte. Übrigens ging es bei ihren Eltern so anständig zu wie in einem bürgerlichen Hause. Die Wohnung war nett gehalten, auf der Etagere standen Bücher. Öfters kam der Bruder des alten Ladenbauer zu Besuch, der als Beamter beim Magistrat angestellt war, und dann wurde über sehr ernste Dinge geredet: Politik, Wahlen und Gemeindewesen. Am Sonntag spielte Karl oben manchmal Tarock, mit dem alten Ladenbauer und mit dem verrückten Jedek, demselben, der abends im Clownkostüm auf Gläser- und Tellerrändern Walzer und Märsche exekutierte. Und wenn er gewann, bekam er sein Geld ohne weiteres ausbezahlt, was ihm in seinem Kaffeehaus durchaus nicht so regelmäßig passierte. In der Nische am Fenster, vor dem Glasbilder mit Schweizer Landschaften hingen, saß die blasse, lange Frau Jedek, die abends in der Vorstellung langweilige Gedichte vortrug, plauderte mit der Marie und nickte dazu beinahe ununterbrochen. Marie sah aber zu Karl herüber, grüßte ihn scherzend mit der Hand oder setzte sich zu ihm und schaute ihm in die Karten. Ihr Bruder war in einem großen Geschäft angestellt, und wenn ihm Karl eine Zigarre gab, so revanchierte er sich sofort. Auch brachte er seiner Schwester, die er sehr verehrte, zuweilen von einem Stadtzuckerbäcker etwas zum Naschen mit. Und wenn er sich empfahl, sagte er mit halbgeschlossenen Augen: »Leider, dass ich anderweitig versagt bin.« Freilich, am liebsten war Karl mit Marie allein. Und er dachte an einen Morgen, an dem er mit ihr denselben Weg gegangen war, den er jetzt ging, dem leise rauschenden Wald entgegen, der dort oben auf dem Hügel anfing. Sie waren beide müde gewesen, denn sie kamen geradewegs aus dem Kaffeehaus, wo sie bis zum Morgengrauen mit der ganzen Volkssängergesellschaft zusammengesessen waren. Nun legten sie sich unter eine Buche am Rand eines Wiesenhanges und schliefen ein. Erst in der heißen Stille des Sommermittags wachten sie auf, gingen noch weiter hinein in den Wald, plauderten und lachten den ganzen Tag, ohne zu wissen warum, und erst spätabends zur Vorstellung brachte er sie wieder in die Stadt. So schöne Erinnerungen gab es manche. Und die beiden lebten sehr vergnügt, ohne an die Zukunft zu denken. Zu Beginn des Winters erkrankte Marie plötzlich. Der Doktor hatte jeden Besuch strenge verboten, denn die Krankheit war eine Gehirnentzündung oder so etwas Ähnliches, und jede Aufregung sollte vermieden werden. Karl ging anfangs täglich zu den Ladenbauers, sich erkundigen. Später aber, als die Sache sich länger hinzog, nur jeden zweiten und dritten Tag. Einmal sagte ihm Frau Ladenbauer an der Türe: »Also, heute dürfen Sie schon hineinkommen, Herr von Breiteneder. Aber bitte schön, dass Sie sich nicht verraten.« »Warum soll ich mich verraten?« fragte Karl. »Was ist denn geschehen?« »Ja, mit den Augen ist leider keine Hilfe mehr.« »Wieso denn?« »Sie sieht halt nichts mehr. Das ist ihr leider Gottes von der Krankheit zurückgeblieben. Aber sie weiß noch nicht, dass es unheilbar ist. Nehmen Sie sich zusammen, dass sie nichts merkt.« Da stammelte Karl nur ein paar Worte und ging. Er hatte plötzlich Angst, Marie wiederzusehen. Es war ihm, als hätte er nichts an ihr so gern gehabt als ihre Augen, die so hell gewesen waren und mit denen sie immer gelacht hatte. Er wollte morgen kommen. Aber er kam nicht. Nicht am nächsten und nicht am übernächsten Tage. Und immer weiter schob er den Besuch hinaus. Er wollte sie erst wiedersehen, nahm er sich vor, bis sie sich selbst in ihr Schicksal gefunden haben konnte. Dann fügte es sich, dass er eine Geschäftsreise antreten musste, auf die der Vater schon lange gedrungen hatte. Er kam weit herum, war in Berlin, Dresden, Köln, Leipzig, Prag. Einmal schrieb er an die alte Frau Ladenbauer eine Karte, in der stand: Gleich nach seiner Rückkehr würde er hinaufkommen, und er ließe die Marie schön grüßen. Im Frühjahr kam er zurück. Aber zu den Ladenbauers ging er nicht. Er konnte sich nicht entschließen. Natürlich dachte er auch von Tag zu Tag weniger an sie und nahm sich vor, sie ganz zu vergessen. Er war ja nicht der Erste und nicht der Einzige gewesen. Er hörte auch gar nichts von ihr, beruhigte sich mehr und mehr Und aus irgendeinem Grunde bildete er sich manchmal ein, dass Marie auf dem Land bei Verwandten lebte, von denen er sie manchmal sprechen gehört hatte. Da führte ihn gestern abends, er wollte Bekannte besuchen, die in der Nähe wohnten, der Zufall an dem Wirtshaus vorüber, wo die Vorstellungen der Gesellschaft Ladenbauer stattzufinden pflegten. Ganz in Gedanken wollte er schon vorübergehen, da fiel ihm das gelbe Plakat ins Auge. Er wusste, wo er war, und ein Stich ging ihm durchs Herz, bevor er ein Wort gelesen hatte. Aber dann, wie er es mit schwarzen und roten Buchstaben vor sich sah, erstes Auftreten der Maria Ladenbauer, genannt die Weiße Amsel, nach ihrer Genesung. Da blieb er wie gelähmt stehen. Und in diesem Augenblick stand der Ribé neben ihm, wie aus dem Boden gewachsen, den weißen Strubelkopf unbedeckt, den schäbigen schwarzen Zylinder in der Hand und mit einer frischen Blume im Knopfloch. Er begrüßte Karl. »Der Herr Breiteneder, nein, so war es nicht wahr, beehren uns heute wieder. Die Fräulein Marie wird ja ganz weg sein vor Freud, wenn sie hört, dass sich die früheren Freund doch noch um sie umschauen. Das arme Ding. Viel haben wir mit ihr ausgestanden, Herr von Breiteneder, aber jetzt hat sie sich da fangt.« Er redete noch eine ganze Menge und Karl rührte sich nicht, obwohl er am liebsten weit fort gewesen wäre. Aber plötzlich regte sich eine Hoffnung in ihm, und er fragte den Ribé, ob denn die Marie gar nichts sehe, ob sie nicht doch wenigstens einen Schein habe.
»Einen Schein?« erwiderte der andere. »Was fällt Ihnen denn ein, Herr von Breiteneder? Nichts sieht sie, gar nichts!«
Er rief es mit seltsamer Fröhlichkeit.
»Alles kohlrabenschwarz vor ihr, aber werden sich schon überzeugen, Herr von Breiteneder, hat alles seine guten Seiten, wenn man so sagen darf. Und eine Stimme hat das Mädel, schöner als je. Na, Sie werden ja sehen, Herr von Breiteneder. Und gut ist sie, seelengut, noch viel freundlicher, als sie eh schon war. Na, Sie kennen sie ja. Ah, es kommen heute mehrere, die Sie kennen. Natürlich nicht so gut wie Sie, Herr von Breiteneder. Denn jetzt ist es natürlich vorbei mit die gewissen Geschichten. Aber das wird auch schon wieder kommen. Ich habe eine gekannt, die war blind und hat Zwillinge gekriegt. Schauen's, wer da ist, sagte er plötzlich, und Karl stand mit ihm vor der Kasse, an der Frau Ladenbauer saß. Sie war aufgedunsen und bleich und sah ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Sie gab ihm ein Billett, er zahlte. Wusste kaum, was mit ihm geschah. Plötzlich aber stieß er hervor. »Nicht der Marie sagen, um Gottes Willen, Frau Ladenbauer. Nichts der Marie sagen, dass ich da bin. Herr Ribé, nichts ihr sagen.« »Ist schon gut«, sagte Frau Ladenbauer und beschäftigte sich mit anderen Leuten, die Billets verlangten.
»Von mir kein Wörtel«, sagte Ribé.
»Aber nachher, das wird eine Überraschung sein.« Da kommst doch mit, großes Fest. Habe die Ehre, Herr von Breiteneder.
Und er war verschwunden. Karl durchschritt den gefüllten Saal, und im Garten, der sich ohne weiteres anschloss, setzte er sich ganz hinten an einen Tisch, wo vor ihm schon zwei alte Leute Platz genommen hatten, eine Frau und ein Mann. Sie sprachen nichts miteinander, betrachteten stumm den neuen Gast und nickten einander traurig zu. Karl saß da und wartete. Die Vorstellung begann. Und Karl hörte die altbekannten Sachen wieder. Nur schien ihm alles eigentümlich verändert, weil er noch nie so weit vom Podium gesessen hatte. Zuerst spielte der Kapellmeister Ribé eine sogenannte Ouvertüre, von der zu Karl nur vereinzelte harte Akkorde drangen. Dann trat als erste die Ungarin Ilka auf, in hellrotem Kleid, mit gespornten Stiefeln, sang ungarische Lieder und tanzte Csárdás. Hierauf folgte ein humoristischer Vortrag des Komikers Wiegel Wagel. Er trat im zeisiggrünen Frack auf, teilte mit, dass er soeben aus Afrika angekommen wäre und berichtete allerlei unsinnige Abenteuer, deren Abschluss seine Hochzeit mit einer alten Witwe bildete. Dann kam ein Duett zwischen Herrn und Frau Ladenbauer. Beide trugen Tiroler Kostüm. Nach ihnen, in schmutziger weißer Clowntracht, folgte der närrische kleine Jedek, zeigte zuerst seine Jongleurkünste, irrte mit riesigen Augen unter den Leuten umher, als wenn er jemanden suchte. Dann stellte er Teller in Reihen vor sich auf, hämmerte mit einem Holzstab einen Marsch darauf, ordnete Gläser und spielte auf den Rändern mit feuchten Fingern eine wehmütige Walzermelodie. Dabei sah er zur Decke auf und lächelte selig. Er trat ab und Rebé hieb wieder auf die Tasten ein, in festlichen Klängen. Ein Flüstern drang vom Saal in den Garten. Die Leute steckten die Köpfe zusammen und plötzlich stand Marie auf dem Podium. Der Vater, der sie hinaufgeführt hatte, war gleich wieder wie hinabgetaucht und sie stand allein. Und Karl sah sie oben stehen, mit den erloschenen Augen, in dem süßen, blassen Gesicht. Er sah sie ganz deutlich, wie sie zuerst nur die Lippen bewegte und ein bisschen lächelte. Ohne es selbst zu merken, war er vom Sessel aufgesprungen, lehnte an der grünen Laterne und hätte beinahe aufgeschrien vor Mitleid und Angst. Und dann fing sie an zu singen, mit einer ganz fremden Stimme, leise, viel leiser als früher. Es war ein Lied, das sie immer gesungen und das Karl mindestens 50 Mal gehört hatte. Aber die Stimme blieb ihm seltsam fremd. Und erst als der Refrain kam, mich heißens die weiße Amsel im Geschäft und auch zu Haus, glaubte er, den Klang der Stimme wiederzuerkennen. Sie sang alle drei Strophen, Rebé begleitete sie und nach seiner Gewohnheit blickte er öfters streng zu ihr auf. Als sie zu Ende war, setzte Applaus ein, laut und donnernd. Marie lächelte und verbeugte sich. Die Mutter kam die drei Stufen aufs Podium hinauf. Marie griff mit den Armen in die Luft, als suchte sie die Hände der Mutter. Aber der Applaus war so stark, dass sie gleich ihr zweites Lied singen musste, das Karl auch schon an die 50 Mal gehört hatte. Es fing an: Heut geh ich mit mein Schatz aufs Land. Und Marie warf den Kopf so vergnügt in die Höhe, wiegte sich so leicht hin und her, als wenn sie wirklich mit ihrem Schatz aufs Land gehen, den blauen Himmel, die grünen Wiesen sehen und im Freien tanzen könnte, wie sie es in dem Lied erzählte. Und dann sang sie das dritte, das neue Lied. »Hier wäre ein kleines Gartel«, sagte Herr Rebé, und Karl fuhr zusammen. Es war heller Sonnenschein, weit erglänzte die Straße, ringsum war es licht und lebendig. »Da könnte man sich hineinsetzen«, fuhr Rebé fort, »auf ein Glas Wein. Ich hab schon einen argen Durst, es wird ein heißer Tag.«
»Ob's heiß wird«, sagte irgendwer hinter ihnen. Breitenieder wandte sich um.
»Wie? Der war eben nachgelaufen? Was wollte denn der von ihm?« Es war der närrische Jedek. Man hatte ihn nie anders geheißen, aber es war zweifellos, dass er in der nächsten Zeit ernstlich und vollkommen verrückt werden musste. Vor ein paar Tagen hatte er seine lange, blasse Frau am Leben bedroht, und es war rätselhaft, dass man ihn frei herumlaufen ließ. Jetzt schlich er in seiner zwerghaften Kleinheit neben Karl einher. Aus dem gelblichen Gesichte glotzten aufgerissene, unerklärlich lustige Augen ins Weite. Auf dem Kopf saß ihm das stadtbekannte, graue, weiche Hüttel mit der verschlissenen Feder. In der Hand hielt er ein dünnes Spazierstaberl. Und nun? Den anderen plötzlich voraus, war er in das kleine Gasthausgärtchen hineingehüpft, hatte auf eine Holzbank, die an dem niederen Häuschen lehnte, Platz genommen, schlug mit dem Spazierstock heftig auf den grün gestrichenen Tisch und rief nach dem Kellner. Die beiden anderen folgten ihm. Längs des grünen Holzgitters zog die weiße Straße weiter nach oben, an kleinen, traurigen Villen vorbei und verlor sich in den Wald. Der Kellner brachte Wein. Rebé legte den Zylinder auf den Tisch, fuhr sich durch das weiße Haar, rieb sich dann mit beiden Händen nach seiner Gewohnheit die glatten Wangen, schob Jedeks Glas beiseite und beugte sich über den Tisch zu Karl hin. »Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen, Herr von Breiteneder. Ich weiß doch, was ich tue. Warum soll denn ich schuld sein? Wissen's, für wen ich Couplets geschrieben habe in meinen jüngeren Jahren? Für'n Matras.
Das ist keine Kleinigkeit. Und haben Aufsehen gemacht. Text und Musik von mir. Und viele sind in andere Stück eingelegt worden.«
»Lass uns das Glas stehen«, sagte Jedek und kicherte in sich hinein. »Ich bitte, Herr von Breiteneder«, fuhr Rebé fort und schob das Glas weiter von sich, »Sie kennen mich doch und Sie wissen, dass ich ein anständiger Mensch bin. Auch gibt's in meinen Couplets niemals eine Unanständigkeit, niemals eine Zote. Und das Couplet, wegen dem der alte Ladenbauer damals ist verurteilt worden, war von einem anderen. Und heut bin ich 68, Herr von Breiteneder, das ist ein Numero. Und wissen's, wie lang ich bei der Gesellschaft Ladenbauer bin? Da hat der Eduard Ladenbauer noch gelebt, der die Gesellschaft gegründet hat. Und die Marie kenn ich von ihrer Geburt an. 29 Jahre bin ich bei die Ladenbauers. Im nächsten März hab ich Jubiläum. Und ich hab meine Melodien nicht gestohlen. Sie sind von mir. Alles von mir. Und wissen Sie, wie viel man in der Zeit auf die Werkeln gespielt hat? 18. Nicht wahr, Jedek?« Jedek lachte immerfort lautlos, mit aufgerissenen Augen. Jetzt hat er alle drei Gläser vor seinen Platz hingeschoben und begann mit seinen Fingern leicht über die Ränder zu streichen. Es klang fein, ein bisschen rührend, wie ferne Oboen und Klarinettentöne. Breiteneder hatte diese Kunstfertigkeit immer sehr bewundert, aber in diesem Augenblick vertrug er die Klänge durchaus nicht. An den anderen Tischen hörte man zu. Einige Leute nickten befriedigt. Ein dicker Herr platschte in die Hände. Plötzlich hob Jedek alle drei Gläser wieder fort, kreuzte die Arme und starrte auf die weiße Straße, über die immer mehr und mehr Menschen aufwärts dem Wald entgegenwanderten. Karl flimmerte es vor den Augen, und es war ihm, als wenn die Leute hinter Spinneweben tänzelten und schwebten. Er rieb sich die Stirn und die Lider, er wollte zu sich kommen. Er konnte ja nichts dafür. Es war ein schreckliches Unglück, aber er hatte doch nicht Schuld daran. Und plötzlich stand er auf, denn als er an das Ende dachte, wollte es ihm die Brust zersprengen. »Gehen wir«, sagte er.
»Ja, frische Luft ist die Hauptsache«, entgegnete Rebé.
Jedek war plötzlich böse geworden. Kein Mensch wusste warum. Er stellte sich vor einen Tisch hin, an dem ein friedliches Paar saß, fuchtelte mit seinem Spazierstabel herum und schrie mit hoher Stimme, »Da soll der Teufel ein Glaser werden! Himmelssakrament!« Die beiden friedlichen Leute wurden verlegen und wollten ihn beschwichtigen. Die übrigen lachten und hielten ihn für betrunken. Breiteneder und Rebé waren schon auf der weißen Straße, und Jedek, wieder ganz ruhig geworden, kam ihnen nachgetänzelt. Er nahm sein graues Hütel ab, hing es an seinen Spazierstock und hielt den Stock mit dem Hut über die Schultern wie ein Gewehr, während er mit der anderen Hand gewaltige, grüßende Bewegungen zum Himmel empor vollführte.
»Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich mich entschuldigen will«, sagte Rebé mit klappernden Zähnen. »Oho, ich habe ja gar keine Ursache, durchaus nicht. Ich habe die beste Absicht gehabt, und jedermann wird es mir zugestehen. Hab ich denn das Lied nicht selber mit ihr einstudiert? Bitte sehr, jawohl. Ja, noch wie sie mit den verbundenen Augen im Zimmer gesessen ist, hab ich's einstudiert mit ihr.
Und wissen's, wie ich auf die Idee gekommen bin? Es ist ein Unglück, hab ich mir gedacht, aber es ist doch nicht alles verloren. Ihre Stimme hat sie noch und ihr schönes Gesicht. Auch der Mutter habe ich's gesagt, die ganz verzweifelt war. Frau Ladenbauer habe ich ihr gesagt, da ist doch nichts verloren, passen's nur auf. Und dann? Heutzutage, wo es diese Blindeninstitute gibt, wo sie sogar mit der Zeit wieder lesen und schreiben lernen. Und dann habe ich einen gekannt, einen jungen Menschen, der ist mit 20 Jahren blind geworden. Der hat jede Nacht von die schönsten Feuerwerk geträumt, von alle möglichen Beleuchtungen.
Breitenede lachte auf. »Reden Sie im Ernst?« fragte er ihn.
»Ach was«, entgegnete Ribé grob, »was wollen Sie denn? Soll ich mich umbringen? Ich?
Warum denn?
Meiner Seele, ich hab Unglück genug gehabt auf der Welt.
Oder meinen Sie, das ist ein Leben, Herr von Breitenede, wenn man einmal Theaterstück geschrieben hat, wie ich als junger Mensch, und man mit 68 schließlich so weit ist, dass man auf einem elenden Klimperkasten für schäbige paar Kreuzer die heiseren Ludern begleiten muss und ihnen die Couplets schreiben?
Wissen's, was ich für ein Couplet krieg? Sie möchten sich wundern, Herr von Breitenede.
Aber man spielt sie auf dem Werkel, sagte Jedek, der jetzt ganz ernst und manierlich, ja elegant, neben ihnen herging. Was wollen Sie denn von mir? Sagte Breitenede. Es war ihm plötzlich, als verfolgten ihn die beiden. Und er wusste nicht, warum. Was hatte er mit den Leuten zu tun?
Ribé aber sprach weiter. Eine Existenz hab ich dem Mädel gründen wollen.
Verstehen's?
Eine neue Existenz. Grad mit dem neuen Lied, grad mit dem.
Und ist es vielleicht nicht schön? Ist es nicht rührend?
Der kleine Jedek hielt plötzlich Breitenede am Rockärmel zurück, er hob den Zeigefinger der linken Hand, Aufmerksamkeit gebietend, spitzte die Lippen und pfiff. Er pfiff die Melodie des neuen Liedes, das Marie Ladenbauer, genannt die Weiße Amsel, heute nachts gesungen hatte. Er pfiff sie geradezu vollendet, denn auch das gehörte zu seinen Kunstfertigkeiten.
»Die Melodie hat's nicht gemacht«, sagte Breitenede.
»Wieso?« schrie Ribé.
Sie gingen alle rasch, liefen beinahe, trotzdem der Weg beträchtlich anstieg.
»Wieso denn, Herr von Breitenede? Der Text ist schuld, glaubens?«
»Ja, um Gottes Willen, steht denn in dem Text was anderes, als was die Marie selbst gewusst hat?«
»Und in ihrem Zimmer, wie ich's einstudiert hab, hat sie nicht ein einziges Mal geweint. Sie hat gesagt, das ist ein trauriges Lied, Herr Ribé, aber schön ist's.«
»Schön ist's«, hat sie gesagt.
»Ja, freilich, es ist ein trauriges Lied, Herr von Breitenede. Es ist ja auch ein trauriges Los, was ihr zugestoßen ist. Da kann ich ihr doch kein lustiges Lied schreiben.«
Die Straße verlor sich in den Wald. Durch die Äste schimmerte die Sonne. Aus den Büschen tönte Lachen, klangen Rufe. Sie gingen alle drei nebeneinander, so schnell, als wollte einer dem anderen davonlaufen. Plötzlich fing Ribé wieder an.
»Und die Leute, Kreuzdonnerwetter, haben sie nicht applaudiert, wie verrückt?«
»Ich hab's ja im Voraus gewusst. Mit dem Lied wird sie einen Riesenerfolg haben.«
»Und es hat ihr auch eine Freude gemacht. Förmlich gelacht hat sie übers ganze Gesicht. Und die letzte Strophe hat sie wiederholen müssen. Und es ist auch eine rührende Strophe. Wie sie mir eingefallen ist, sind mir selber die Tränen ins Auge gekommen. Wissen's, wegen der Anspielung auf das andere Lied, das sie immer singt.«
Und er sang, oder er sprach vielmehr, nur dass er die Reimworte immer herausstieß wie einen Orgelton.
»Wie wunderschön war es doch früher auf der Welt, wo die Sonne mir hat geschienen auf Wald und auf Feld, wo ich Sonntag mit mein Schatz spazieren bin aufs Land
und er hat mich aus Lieb nur geführt bei der Hand? Jetzt geht mir die Sonne nimmer mehr auf und die Stern, und das Glück und die Liebe, die sind mir so fern.
Genug, schrie Breiteneder, ich hab's ja gehört.
Ist's vielleicht nicht schön? Sagte Ribet und schwang den Zylinder. Es gibt nicht viele, die solche Couplets machen heutzutag.
5 Gulden hat mir der alte Ladenbauer gegeben. Das sind meine Honorare, Herr von Breiteneder. Dabei hab ich's noch einstudiert mit ihr.
Und Jedek hob wieder den Zeigefinger und sang sehr leise den Refrain.
O Gott, wie bitter ist mir das geschehen, dass ich nimmer soll den Frühling sehen.
Also, warum, frag ich, rief Ribet, warum? Gleich nachher war ich doch bei ihr drin. Ist nicht wahr, Jedek? Und sie ist mit einem glückseligen Lächeln dagesessen, hat ihr Viertel Wein getrunken und ich hab ihr die Haar gestreichelt und hab ihr gesagt, na siehst du, Marie, wie's den Leuten gefallen hat? Jetzt werden's gewiss auch Leut aus der Stadt zu uns herauskommen. Das Lied wird Aufsehen machen und singen tust du's prachtvoll.
Und so weiter. Was man halt so redt bei solchen Gelegenheiten. Und der Wirt ist auch hereingekommen und hat ihr gratuliert. Und Blumen hat sie bekommen. Von Ihnen waren's nicht, Herr von Breiteneder. Und alles war in bester Ordnung.
Also warum soll da mein Couplet schuld sein? Das ist ja ein Blödsinn.
Plötzlich blieb Breiteneder stehen und packte den Ribet bei den Schultern.
Warum haben's ihr denn gesagt, dass ich da bin? Warum denn? Hab ich sie nicht gebeten, dass sie ihr's nicht sagen sollen?
Lassen's mich aus, ich hab ihr nichts gesagt. Von den Alten wird sie's gehört haben.
Nein, sagte Jedek verbindlich und verbeugte sich. Ich war so frei, Herr von Breiteneder, ich war so frei. Weil ich gewusst hab, sie seien da, hab ich ihr gesagt, dass sie da seien. Und weil sie so oft nach ihnen gefragt hat, während sie krank war, habe ich ihr gesagt, der Herr Breiteneder ist da, hinten bei der Laterne ist er gestanden, habe ich ihr gesagt, und hat sich großartig unterhalten.
So,
sagte Breiteneder. Es schnürte ihm die Kehle zu, und er musste die Augen fortwenden von dem starren Blick, den Jedek auf ihn gerichtet hielt. Ermattet ließ er sich auf eine Bank nieder, an der sie eben vorbeikamen, und schloss die Augen. Er sah sich plötzlich wieder im Garten sitzen, und die Stimme der alten Frau Ladenbauer klang ihm im Ohr.
»Die Marie lässt Ihnen schön grüßen. Ob Sie nicht mit uns mitkommen möchten nach der Vorstellung?«
Er erinnerte sich, wie ihm damit einem mal zumute geworden war. »So wunderbar wohl!« als hätte ihm die Marie alles verziehen. Er trank seinen Wein aus und ließ sich einen besseren geben. Er trank so viel, dass ihm das ganze Leben leichter vorkam. Geradezu vergnügt sah und hörte er den folgenden Produktionen zu, klatschte wie die anderen Leute. Und als die Vorstellung aus war, ging er wohlgelaunt durch den Garten und den Saal ins Extrazimmer des Wirtshauses, an den runden Ecktisch, wo sich die Gesellschaft nach der Vorstellung gewöhnlich versammelte. Einige saßen schon da. Der Wiegelwagel, Jedek mit seiner Frau, irgendein Herr mit einer Brille, den Karl gar nicht kannte. Alle begrüßten ihn und waren gar nicht besonders erstaunt, ihn wiederzusehen. Plötzlich hörte er die Stimme der Marie hinter sich.
»Ich find schon hin, Mutter. Ich kenn ja den Weg.«
Er wagte nicht, sich umzuwenden. Aber da saß sie schon neben ihm und sagte,
»Guten Abend, Herr Breiteneder. Wie geht's Ihnen denn?«
Und in diesem Augenblicke erinnerte er sich auch, dass sie seinerzeit zu irgendeinem jungen Menschen, der früher einmal ihr Liebhaber gewesen war, später immer »Sie« und »Herr« gesagt hatte. Und dann aß sie ihr Nachtmahl,
Man hat hier alles vorgeschnitten hingesetzt. Und die ganze Gesellschaft war heiter und vergnügt, als hätte sich gar nichts geändert.
»Gut ist gangen«, sagte der alte Ladenbauer. »Jetzt kommen wieder bessere Zeiten.«
Frau Jedek erzählte, dass alle die Stimme der Marie viel schöner gefunden hatten als früher. Und Herr Wiegelwagel erhob sein Glas und rief, »Auf das Wohl der Wiedergenesenen!« Marie hielt ihr Glas in die Luft. Alle stießen mit ihr an. Auch Karl rührte mit seinem Glas an das ihre. Da war ihm, als ob sie ihre toten Augen in die seinen versenken wollte. Und als könnte sie tief in ihn hineinschauen. Auch der Bruder war da, sehr elegant gekleidet, und offerierte Karl eine Zigarre. Am lustigsten war Ilka, ihr Verehrer, ein junger, dicker Mann mit angstvoller Stirn. Er saß ihr gegenüber und unterhielt sich lebhaft mit Herrn Ladenbauer. Frau Jedek aber hatte ihren gelben Regenmantel nicht abgelegt und schaute in irgendeine Ecke, wo nichts zu sehen war. Zwei- oder dreimal kamen Leute von einem benachbarten Tisch herüber und gratulierten Marie. Sie antwortete in ihrer stillen Weise, wie früher, als hätte sich nicht das Allergeringste verändert. Und plötzlich sagte sie zu Karl, »Aber warum denn gar so stumm?« Jetzt erst merkte er, dass er die ganze Zeit dagesessen war, ohne den Mund aufzutun. Aber nun wurde er lebhafter als alle, beteiligte sich an der Unterhaltung. Nur an Marie richtete er kein Wort. Ribé erzählte von der schönen Zeit, da er Couplets für Matras geschrieben hatte, trug den Inhalt einer Posse vor, die er vor 35 Jahren verfertigt hatte, und spielte die Rollen selbst gewissenhaft vor. Insbesondere als böhmischer Musikant erregte er große Heiterkeit. Um eins brach man auf. Frau Ladenbauer nahm den Arm ihrer Tochter, alle lachten, schrien, es war ganz sonderbar. Keiner fand mehr etwas Besonderes daran, dass um Marie die Welt nun ganz finster war. Karl ging neben ihr. Die Mutter fragte ihn harmlos nach allerlei, wie es zu Hause ginge, wie er sich auf der Reise unterhalten hätte. Und Karl erzählte hastig von allerlei Dingen, die er gesehen, insbesondere von den Theatern und Singspielhallen, die er besucht hatte, und wunderte sich nur immer, wie sicher Marie ihren Weg ging, von der Mutter geführt und wie ruhig und heiter sie zuhörte. Dann saßen sie alle im Kaffeehaus, einem alten, rauchigen Lokal, das um diese Zeit schon ganz leer war. Und der dicke Freund der ungarischen Ilka hielt die Gesellschaft frei. Und nun, im Lärm und Trubel ringsum, war Marie ganz nah an Karl gerückt, gerade so wie manchmal in früherer Zeit, so dass er die Wärme ihres Körpers spürte. Und plötzlich fühlte er gar, wie sie seine Hand berührte und streichelte, ohne dass sie ein Wort dazu sprach. Nun hätte er so gern etwas zu ihr gesagt, irgendetwas Liebes, Tröstendes, aber er konnte es nicht. Er schaute sie von der Seite an, und wieder war ihm, als sähe ihn aus ihren Augen etwas an, aber nicht einen Menschenblick, sondern etwas Unheimliches, Fremdes, das er früher nicht gekannt. Und es erfasste ihn ein Grauen, als wenn ein Gespenst neben ihm säße. Ihre Hand bebte und entfernte sich sachte von der seinen, und sie sagte leise, »Warum hast du denn Angst? Ich bin ja dieselbe.« Er vermochte wieder nicht zu antworten und redete gleich mit den anderen. Nach einiger Zeit rief plötzlich eine Stimme, »Wo ist denn die Marie?« Es war die Frau Ladenbauer. Nun fiel allen auf, dass Marie verschwunden war. »Wo ist denn die Marie?« riefen andere. Einige standen auf, Der alte Ladenbauer stand an der Tür des Kaffeehauses und rief auf die Straße hinaus: »Marie!«
Alle waren aufgeregt, redeten durcheinander. Einer sagte:
»Aber wie kann man denn so ein Geschöpf überhaupt allein aufstehen und fortgehen lassen?«
Plötzlich drang ein Ruf aus dem Hof des Hauses herein:
»Bringt's Kerzen, bringt's Laternen!«
Und einer schrie:
»Jesus Maria!«
Das war wieder die Stimme der alten Frau Ladenbauer. Alle stürzten durch die kleine Kaffeehausküche in den Hof. Die Dämmerung kam schon über die Dächer geschlichen. Um den Hof des einstöckigen alten Hauses lief ein Holzgang. An der Brüstung oben lehnte ein Mann in Hemdärmeln einen Leuchter mit brennender Kerze in der Hand und schaute herunter. Zwei Weiber im Nachtkleid erschienen hinter ihm, ein anderer Mann rannte über die knarrende Stiege herunter. Das war es, was Karl zuerst sah. Dann sah er irgendetwas vor seinen Augen schimmern. Jemand hielt einen weißen Spitzenschal in die Höhe und ließ ihn wieder fallen. Er hörte Worte neben sich. »Es hilft ja nichts mehr. Sie rührt sich nimmer. Hol's doch einen Doktor. Was ist denn mit der Rettungsgesellschaft? Ein Wachmann, ein Wachmann!«
Alle flüsterten durcheinander. Einige eilten auf die Straße hinaus. Der einen Gestalt folgte Karl unwillkürlich mit den Augen. Es war die lange Frau Jedeck in dem gelben Mantel. Sie hielt beide Hände verzweifelt an die Stirn, lief davon und kam nicht zurück. Hinter Karl drängten Leute. Er musste mit den Ellenbogen nach rückwärts stoßen, um nicht über die Frau Ladenbauer zu stürzen, die auf der Erde kniete, Mariens beide Hände in ihrer Hand hielt, sie hin und her bewegte und dazu schrie:
»So red doch, so red doch!«
Jetzt kam endlich einer mit einer Laterne, der Hausbesorger, in einem braunen Schlafrock und in Schlappschuhen. Er leuchtete der Liegenden ins Gesicht. Dann sagte er: »Aber so ein Malheur. Und gerade da am Brunnen muss sie mit dem Kopf aufgefallen sein.« Und nun sah Karl, dass Marie neben der steinernen Umfassung des Brunnens ausgestreckt lag. Plötzlich meldete sich der Mann in Hemdärmeln auf dem Gange.
»Ich hab was poltern gehört, es ist noch keine 5 Minuten.«
Und alle sahen zu ihm hinauf. Aber er wiederholte nur immer: »Es sind noch keine 5 Minuten, da hab ich's poltern gehört.«
»Wie hat sie denn nur heraufgefunden?« flüsterte jemand hinter Karl.
»Aber Bitzi«, erwiderte ein anderer, »das Haus ist ihr doch bekannt, da hat sie sich durch die Küche halt herausgetastet, dann hinauf über die Holzstiegen und dann über die Brüstung hinunter, ist ja nicht so schwer.«
So flüsterte es rings um Karl, aber er kannte nicht einmal die Stimmen, obwohl es sicher lauter Bekannte waren, die redeten. Und er wandte sich auch nicht um. Irgendwo in der Nachbarschaft krähte ein Hahn. Karl war es zumut wie in einem Traum. Der Hausmeister stellte die Laterne auf die Umfassung des Brunnens. Die Mutter schrie:
»Kommt denn nicht bald ein Doktor?«
Der alte Ladenbauer hob den Kopf der Marie in die Höhe, so dass das Licht der Laterne ihr gerade ins Gesicht schien. Nun sah Karl deutlich, wie die Nasenflügel sich regten, die Lippen zuckten und wie die offenen toten Augen ihn gerade so anschauten wie früher. Er sah jetzt auch, dass es an der Stelle, von der man den Kopf der Marie emporgehoben hatte, rot und feucht war. Er rief:
»Marie, Marie!«
Aber es hörte ihn niemand. Und er hörte sich selber nicht. Der Mann oben im Gang stand noch immer da, lehnte über die Brüstung, die zwei Frauen neben ihm, als wohnten sie einer Vorstellung bei. Die Kerze war ausgelöscht. Violetter Frühdämmer lag über dem Hof. Frau Ladenbauer hatte den Kopf der Marie auf das zusammengefaltete weiße Spitzentuch gebettet. Karl blieb regungslos stehen und starrte hinab. Es war hell genug mit einem Mal. Er sah jetzt, dass alles in Mariens Gesicht vollkommen ruhig war und dass sich nichts bewegte als die Blutstropfen, die von der Stirne, aus den Haaren, über die Wangen, über den Hals, langsam auf das feuchte Steinpflaster hinabrannen. Und er wusste nun, dass Marie tot war. Karl öffnete die Augen, wie um einen bösen Traum zu verscheuchen. Er saß allein auf der Bank am Wegrande und er sah, wie der Kapellmeister Ribet und der verrückte Jedek dieselbe Straße hinuntereilten, die sie alle miteinander heraufgegangen waren. Die beiden schienen heftig miteinander zu reden, mit fuchtelnden Händen und gewaltigen Gebärden. Der Spazierstock Jedeks zeichnete sich wie eine feine Linie am Horizont ab. Immer rascher gingen sie, von einer leichten Staubwolke begleitet, aber ihre Worte verklangen im Wind. Ringsherum glänzte die Landschaft und tief unten, in der Glut des Mittags, schwamm und zitterte die Stadt.